Thoughts to go. Gedanken zum Mitnehmen. Ein Podcast von Simone Zaug. Mit medienübergreifenden und kontextbezogenen Arbeiten schafft Simone Zaug Orte, an denen sich die Betrachterinnen und Betrachter durch Raum und Zeit bewegen können. In den installativen Werken verbinden sich Bild, Gedanken und Erinnerungsräume mit wirklichen Räumen. Hier im Podcast geht Simone Zaug der Frage nach, wie und was Kunst heute zu gesellschaftlich relevanten Diskussionen beitragen kann. Mit Spezialistinnen und Spezialisten unterschiedlicher Bereiche diskutiert sie über aktuelle Themen, Werke, Arbeitsprozesse, gefundene und verlorene Orte, die Stadt als Lebensraum, Geschichte und Geschichten. Heute zu Gast ist Peter Messerli. Er ist Professor für nachhaltige Entwicklung an der Universität Bern und war Direktor des Center for Development and Environment. Sein Forschungsinteresse liegt in der nachhaltigen Entwicklung sozial-ökologischer Systeme in Afrika und Asien. Seit Mai 2020 leitet er die Wies Academy for Nature mit Hauptsitz in Bern. Hier, gegenüber vom Bundeshaus, fand auch das folgende Gespräch statt.
Ja, Peter, du nennst Kreativität als ein ganz wichtiges Instrument, beziehungsweise auch ein unverzichtbares Potenzial, hast du, glaube ich, dazu gesagt, das Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch zur Verfügung steht, aber eben auch allen anderen Menschen. Und wie sieht denn diese Kreativität bei euch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus?
Ich glaube, die Wissenschaft darf durchaus für sich beanspruchen, kreativ zu sein. Denn die traditionelle Abfolge von wissenschaftlicher Arbeit ist, dass man eigentlich ein Problem identifiziert als Startpunkt und sich Forschungsfragen dazu überlegt. Anschließend müssen wir uns überlegen, wie wir diese Forschungsfragen beantworten können, mit welchen Methoden. Und dann kriegen wir Resultate, die wir dann wieder auf die Relevanz hin prüfen müssen und gleichzeitig auch teilen mit den Leuten, die eigentlich an diesem Problem beteiligt sind. Und heute hat sich das aber auch irgendwie verändert, weil die Problemidentifikation, die war ursprünglich durch die Wissenschaft selber geleistet worden. Aber wenn wir in die heutige Welt schauen, dann haben wir eigentlich existenzielle Probleme, die die ganze Menschheit angehen. Und wir müssen in dem Sinn das Teleskop umdrehen, dass wir nicht als Wissenschaftler nur die Wenn-Dann-Sätze beantworten, die wir selber formulieren, sondern dass wir sagen, wenn wir in dieser Welt weiterhin leben wollen, wenn wir existieren wollen als Menschheit in einem gesunden Planeten, dann müssen wir uns fragen, was die Strategien sind, dieses Überleben zu sichern. Also wir suchen eigentlich jetzt die Probleme im Dialog mit der Gesellschaft und müssen unsere Arbeiten in den Dienst stellen. Wir wissen bereits sehr viel, aber wir handeln kaum im Hinblick auf diese Herausforderungen. Und ich denke, viele Leute können sich heute mittlerweile die großen Katastrophen besser vorstellen als die Veränderungen ihrer Lebensweise oder der Systeme, in denen wir eingebettet sind. Und das bedeutet, dass wir diesen Gap, also diese Schlucht zwischen Wissen und Handeln überwinden müssen. Und das muss gestaltet werden. Dort sehe ich ein riesiges Feld von Kreativität, das wir angehen müssen.
Also insofern hat es auch jetzt für mich gerade als Künstlerin, die auch gerne eben Kunst und Leben verbindet, also gerade das, was du gesagt hast, dass eben die Wissenschaft sich nicht nur ja, so mit Spots beschäftigt, sondern in die eigentlich auch partizipative und integrative Arbeit geht mit den Menschen, wo sich die Probleme stellen und daraus heraus dann die Fragestellung oder ja, die Herausforderung entwickelt, was man erforschen will. Und da braucht es Kreativität. Also sozusagen die Kreativität ist nicht im Entwickeln der Ideen jetzt aus künstlerischer Sicht, sondern die ist dann im Entwickeln der Strategien gefragt.
Das ist richtig. Ich glaube, die Wissenschaft kann heute die Bedrohungen auf die siebte Kommastelle genau definieren. Es gibt Gebiete, wo man noch weniger weit ist. Im Klimabereich ist man sehr weit, in der Biodiversität ein bisschen weniger. In der Ungleichheit auf der Welt ist man auch unterwegs, man weiß sehr vieles. Da sind wir gut. Aber wir sehen eigentlich, dass eine Verbesserung nicht möglich sein wird, ohne dass wir die Systeme ganz grundlegend transformieren, in denen wir leben, weil sie einfach in vielerlei Hinsicht dysfunktional sind. Und wie kann diese Transformation gelingen? Das ist die Frage. Das kann eine wissenschaftliche Frage sein, wo wir eben, welches Wissen brauchen wir, uns leiten soll, aber eben auch, wie kann das Wissen mit anderen Hebeln der Veränderung zusammenspielen? Und dieser Hebel ist nicht nur Wissen und Technologie, sondern es ist natürlich die Gesellschaft, wie wir uns individuell oder kollektiv verhalten. Es ist aber auch die Ökonomie, das Business und letztlich natürlich auch der Staat als lenkende Kraft. Also wie können wir uns verbinden zwischen Wissenschaft und den anderen Hebeln? Das ist die entscheidende Frage und dort treffen wir eben auch auf die Kunst.
Also insofern höre ich ein bisschen auch raus, dass die Wissenschaft jetzt in deiner Wiesakademie und in deinem Bereich auch eigentlich interessiert ist an einer Kooperation, zum Beispiel mit Künstlerinnen und Künstlern, weil sozusagen deren Transportmittel der Informationen auf einer anderen Wahrnehmungsschiene basiert. Also die Wissenschaft, habe ich immer noch das Gefühl, ist sehr kopflastig, eine kognitive Angelegenheit. Und da sind wir ja bei den künstlerischen Werken, kann man über wirklich Sound, Bild, Text, aber auch Gerüche zum Beispiel agieren. Gibt es da bei euch Projekte, die so eine Zusammenarbeit anstreben und wie sieht die aus?
Absolut, ich bin sehr einverstanden damit. Ich würde es vielleicht folgendermaßen formulieren. Wenn wir eine intentionale Veränderung bewirken wollen, dann würde ich behaupten, Wissen ist eine notwendige Bedingung, um intentional zu sein. Aber es ist bei weitem nicht eine hinreichende Bedingung. Wir müssen also diese Veränderung unterstützen durch Verhaltensweisen und vieles mehr. Also wenn wir zum Beispiel denken, die Geschichte, dass jemand ohne Fleisch sich ernährt. Das war eine Geschichte, die haben wir vor 5 Jahren noch nicht gekannt. Heute kennen wir sie sehr gut von uns selber, von unseren Kindern. Und diese Geschichte von frühmorgen bis abends spät, die erzählt uns eigentlich, dass jemand sehr gut lebt, seinen Werten entsprechend lebt, dass diese Person nicht verzichtet auf etwas, sondern eben ein gutes Leben führt. Und diese Geschichte zu erzählen, das leuchtet den Menschen ein. Wir brauchen Narrative, um unser Verhalten anpassen zu können. Und wie wir diese Geschichte illustrieren, wie wir sie vermitteln, das ist nicht nur rational, es kann auch rational sein und unterstützt durch Wissen. Aber dass ich diese Geschichte glaube, da brauche ich Vorbilder, da brauche ich Sympathien, da brauche ich Gefühle, da muss ich nachvollziehen können. Und ich glaube, das ist vielleicht die gemeinsame Aufgabe, die wir haben, eben solche Narrative zu erzählen. Und ich bin auch zuversichtlich, dass wir sehr bald neue Geschichten kennenlernen werden. Wir werden Geschichten kennenlernen von Menschen, die vielleicht ohne CO2-Fußabdruck leben wollen. Leute, die solidarisch sind mit anderen Menschen, die mit uns in einer hypervernetzten Welt sehr eng zusammenleben, obschon sie physisch nicht in unserer Nähe sind. Also ich glaube, um das geht es, dass wir diese Geschichten kennenlernen, denn Wissen bauen wir immer ein in diese allgemeinen Geschichten. Und wenn ich keine solche Zukunft mir vorstellen kann, dann kann ich das Wissen, das ich höre, auch nicht in eine solche Vorstellung integrieren. Das wäre eine große Illusion, glaube ich, dass die Wissenschaft einfach mit Facts und Figures diesen Weg vorzeigen kann, diese Imperative definiert. Das wird immer auf taube Ohren stoßen. Und ich denke, wir haben das gerade jetzt mit der Pandemie sehr eindrücklich erfahren, dass die Wissenschaft zwar Großartiges geleistet hat, natürlich prägnant mit der Impfung, aber dort, wo es darum ging, sich einzumischen, was ein fairer Deal ist zwischen Gesundheit, Gesellschaft, Kultur und Ökonomie, dass das auch Wissensfragen sind, dort würde ich sagen, hat sie weitgehend versagt.
Ja, das denke ich auch, aber noch um auf diese andere Fragestellung oder Herausforderung zurückzukommen, wie sieht das denn aus? Und da fand ich das Wort Geschichte eigentlich ganz schön, weil ich erzähle oft Geschichten oder bei mir entwickeln sich Gedanken, Ideen ausgehend von Geschichten. Zum Beispiel in Bergell habe ich diese Videoarbeit realisiert in der Staumauer, in der Albinia-Staumauer, und da war eine ganz kleine Notiz in einer Zeitschrift für mich ausschlaggebend, wo es hieß, dass als die Zürcherinnen und Zürcher abgestimmt haben darüber, ob die EWZ dieses Riesenbauwerk in dieses kleine, pittoreske Transittal setzt, haben dann, als es eine Zustimmung gab der Zürcher Bevölkerung, haben die Bergellerinnen und Bergeller alle Glocken im Tal läuten lassen. Und das fand ich so eine Art Gänsehauteffekt bei mir, weil ich einfach als später Geborene in dieses Tal kam und diese riesen Betonwand sah und auch gemerkt habe, ja, das ist toll, Wasserenergie ist besser als andere Energieformen, aber trotzdem, eigentlich sieht man auch im ganzen Tal, dass das Gleichgewicht wieder von Menschenhand hergestellt werden muss, was dort ausgehebelt wurde durch diesen Bau. Und der Bau war auch nicht unproblematisch. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil darauf baue ich dann eine Geschichte auf, die aber nicht wissenschaftlich ist. Ich glaube, dort ist eine, aus meiner Sicht ein großer Unterschied der beiden Kreativitäten, die wir benutzen, dass meine auf einer ganz subjektiven Entscheidungsgrundlage basieren kann und dass die Kreativität in der Wissenschaft vielmehr auf immer auch eine Objektivierung und alle sozusagen Akteure im Blick haben, ausgehen muss. Und auf der anderen Seite habe ich aber dann gemerkt, dass durch meine künstlerische Forschung auch ganz interessante Aspekte hervorkamen, dass eben gerade die Bevölkerung von 15- bis 80-Jährigen alle einen extremen Nutzen aus diesem Bauwerk zogen und das überhaupt nicht als von außen gesteuerten Eingriff sehen, weil es sich vom Menüplan bis eben zu den wirtschaftlichen Verhältnissen im Tal, der Abwanderung, die nicht mehr so groß war, ganz viel verändert hat im positiven Sinne für die Kultur, für die Gemeinschaft, für das soziale Leben, aber auch für die Wirtschaftlichkeit des Tals. Und das finde ich irgendwie spannend, weil das wäre ja gerade so ein Beispiel, wo die Geschichte wurde erforscht, was sozusagen Nutzen dieses Baus ist und der Wasserkraft, und wie das dann wieder andere Probleme auch auslösen kann in so einem Ökosystem. Aber auf der anderen Seite haben, glaube ich, ganz viele Menschen, also aus meinen Rückmeldungen, dann begriffen, dass das ja nicht was Selbstverständliches ist, dass so eine Mauer gebaut wurde, dass das auch ein Atomkraftwerk sein könnte oder Sonnenenergie oder sonst was. Und dass sie als Tal jetzt diese Form haben, aber dass sie daraus eben plötzlich durch diese Interviews, die ich gemacht habe und diese Recherchen, gemerkt haben, sie haben extrem viel positiven Nebeneffekte erlebt. Und dort denke ich, wäre es ganz spannend, um den Bogen zu schließen, vielleicht noch vermehrt zusammenzuarbeiten und eben auf sozusagen auch noch wissenschaftlichen Grundlagen aufbauend Projekte zu entwickeln.
Absolut, da bin ich einverstanden und ich denke, es ist ein sehr gutes Beispiel, ob jetzt das eine Staumauer ist oder ob das Ernährungssystem, das wir umbauen wollen, das sind ja eben nicht einfache Probleme, die sich die Wissenschaft normalerweise annimmt, sondern wir sagen dem, das sind vertragte Probleme. Vertragte Probleme, jede Wirkung ist auch eine Ursache. Also sie haben eine sehr hohe Komplexität, die gar nicht mehr wissenschaftlich wirklich zu erfassen ist. Und darüber hinaus, jede Vision produziert Gewinner und Verlierer. Und damit gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen, was eigentlich das Problem ist und was die Lösung ist. Und da, in diesen Bereichen merken wir, da kommt die Grenze der Wissenschaft. Jetzt, aus Seiten der Nachhaltigkeitswissenschaft, möchten wir nicht dort aufhören, sondern den nächsten Schritt tun. Und was wir, unser Vorgehen oder unsere Pläne sind eigentlich, dass wir sozusagen Reallabore schaffen. Reallabore, wo wir mit solchen vertragten Problemen umgehen können. Und das hat einige Bedeutung. Das heißt zum Beispiel, dass man die Frage gar nicht kennt, bevor man überhaupt in den Dialog eingeht. Und man muss zusammen sprechen, man muss zusammen hören, was zum Beispiel eine gemeinsame Vision ist. Und dort geht es eben darum, dass die Interessensvertreter ihre Interessen sozusagen in die Garderobe lassen und sagen, wir leisten uns jetzt mal einen Dialog, wo wir uns eine gemeinsame Zukunft vorstellen wollen. Ich glaube, dort ist die Kultur absolut elementar, ob das die Ästhetik des Landschaftsbildes ist, ob das mein Bild ist, was meine Kinder mal arbeiten werden, was unsere Identität ist und ob wir diese halten können. Dort müssen wir sozusagen diesen Visionsprozess zunächst haben. Und aus diesem Prozess können dann neue Fragen entstehen, wo die Wissenschaft auch wieder Sparringpartner werden kann und sagen, ja, ich mache einen Loop und versuche, diese Informationen wieder zurückzuliefern. Also es ist eigentlich ein gemeinsamer Lernprozess, es ist nicht ein Einwegdialog von den Experten zu den Empfängern, sondern es soll zu einem Dialog werden, wo allmählich eben eine Vision, aber auch Ideen und kreative Möglichkeiten von Pfaden entstehen, die man gemeinsam gehen kann. Das ist der Anspruch dieser Reallabore, mit dem wir auch arbeiten wollen. Und dort sehe ich eigentlich den Begegnungsraum eben für Gesellschaft, Wissenschaft, Kultur, aber eben auch Wirtschaftsverbände oder auch Technologievertreter, die ihre Perspektive einbringen können. Also diese Reallabore, das ist dort, wo wir im Moment daran arbeiten, neue Wege zu beschreiten, wie dieser Dialog zwischen Wissenschaft und eben den anderen vertretenden Gesellschaften stattfinden kann.
Diese Reallabore, ich stelle mir die jetzt so vor, dass da Wissenschaftlerinnen möglicherweise auch nicht nur aus dem spezifischen Gebiet sind, sondern vielleicht auch breiter gestreut, weil ja die Probleme, wie wir wissen, eben nicht mehr so isoliert angegangen werden können. Aber ist denn da auch geplant, dass man da sozusagen auch Künstlerinnen und Künstler mitnimmt in diese Labore?
Durchaus. Also gerade in der Schweiz sind wir im Moment ein weiterer Graben, der sich auftut zwischen Stadt und Land. Im Moment wird politisch diskutiert und Sinn und Zweck der Landwirtschaft, die wiederum sagt, ja, aber ihr KonsumentInnen wollt ja das von uns, also ein wachsendes Missverständnis. Ich würde mir gerne ein Reallabor vorstellen zwischen Stadt und Land, wo sich Leute begegnen, treffen und sagen, in welcher Beziehung stehen wir eigentlich? Was ist eben unsere Identität, unsere Kultur und sind Städte denn wirklich so anders als Landleute oder haben wir da ganz viele Gemeinsamkeiten? Wie können wir die ausloten? Vielleicht durch Bilder, durch Symbole, durch Gemeinsamkeiten, gemeinsame Werte, die wir reflektieren und dann darauf aufbauen, zu neuen Visionen zu kommen, die eben nicht nur aus den Schützengräben der Interessensverbände instrumentalisiert werden, diese Ängste und diese Gegenbilder. Ich glaube, da brauchen wir neue Wege und da gibt es auch interessante Initiativen, zum Beispiel das Global Citizenship unter der UNESCO. In Deutschland hat man die Bürgerräte geschaffen, ja, auch in der Schweiz gibt es solche Initiativen. Das sind ganz konkrete Plattformen, wo sich Leute treffen, die eben nicht nur als Interessensvertreter gesandt werden, sondern zum Teil per Los oder mit einer gewissen Vertretung. Aber die kommen eigentlich als Menschen, als Bürgerinnen und Bürger und nehmen an solchen Ideen teil. Und solche Bewegungen haben sich auch bewährt. Denken wir an Irland zum Beispiel, wo es möglich war, die ganz heiklen in einem katholischen Land die Frage der gleichgeschlechtlichen Ehe neu zu denken. Und es hat tatsächlich in einer Gesetzesänderung gemündet, wo man sich einig war, dass man das zulassen kann. Und es ist sehr spannend, was in diesen Prozessen passiert ist. Und das sind nicht nur einfach Juristen und Wissenschaftler oder Sozialwissenschaftler in dem Fall, die erklären, dass das etwas Normales ist, sondern es geht eben um die Werte der Menschen und die zu bewegen, die zu reflektieren. Wer tut das besser am Schluss als die Kultur?
Also das heißt, eigentlich ist das A und O, dass man sich auch auf Augenhöhe begegnet. Also dass es nicht diese Hierarchien gibt, sondern dass man auch gleich jeder sich ernst genommen fühlt.
Unbedingt.
Und das Zweite, was ich daraus gehört habe, ist auch so ein bisschen die Philosophie, dass man auf jeden Fall alle Akteure versucht ins Boot zu holen. Ob das immer gelingt, das hängt wahrscheinlich auch von den Fragestellungen und den Themen ab. Und das auch so, ja, schon fast eine buddhistische Form von Wissenschaft eingeführt wird, dass der Weg das Ziel ist. Also dass man eben, wie du sagst, nicht schon kommt und sagt, hier diese Frage diskutieren wir, sondern auch mal zuhört.
Sehr einverstanden. Was ich aber als wichtig und sehr grundlegend erachte, ist, dass wir uns klar sind, dass wir einen gemeinsamen Zweck verfolgen. In Englisch sagen wir eine Mission, ein Purpose, dass wir streben nach dieser Erneuerung, die unausweichlich ist. Also Change by Disaster oder Change by Design, dass wir sagen, doch, wir haben den Willen, nicht auf verheerende Auswirkungen zu warten. Das war in der Pandemie noch nötig. Aber in den Krisen, wenn es um Ungleichheit geht oder Biodiversität oder Klima, da wird es keine Impfung geben. Wir werden also präventiv handeln müssen. Und dass wir uns dieser Aufgabe gemeinsam stellen, das ist nicht selbstverständlich. Auch in der Wissenschaft gibt es noch sehr wenige Leute, die sagen würden, ich stelle mich in den Zweck einer solchen Aufgabe, weil sie sagen, das widerspricht der wissenschaftlichen Freiheit von Lehre und Forschung. Wenn wir zur Wirtschaft gehen, dann ist auch dort die Skepsis groß. Ökonomische Ziele ist nicht gesehen als Mittel, sondern als Zweck an und für sich. Und man versteht nicht, dass man die als Mittel zu einem anderen Zweck hin einsetzen muss. Und damit wäre auch die Frage an die Kultur und die Kunst. Dürfen wir die Frage an die Kultur und die Kunst stellen, dass auch sie eine Verantwortung trägt? Eine Rechenschaftspflicht gegenüber diesen ganz großen Fragen, die wir gemeinsam angehen müssen, oder nicht?
Also ich glaube ganz klar, dass die Kunst diese Aufgabe hat, verantwortungsvoll zu handeln, und dies nicht erst seit gestern und vorgestern, sondern das ist auch etwas, wo ich das ganz spannend finde, dass eben wirklich vor 30 Jahren dieses Thema noch von ganz wenigen auch gedacht wurde. Also wie viel Müll produziere ich als Künstlerin und Künstler? Das ist nämlich auch ein Punkt, wo man unterschiedlich handeln kann als Künstlerin. Man kann sozusagen immer noch dieses Bild verfolgen, dass der geniale Künstler einfach eine Unmenge von Werken schafft, aber man kann sich ja auch konzentrieren auf Themen und eben auch da schon im Brauchen von Ressourcen, ob das jetzt materielle sind oder ja, inhaltliche, dass man da wirklich auch sorgfältig damit umgeht. Und das finde ich auch gerade interessant, weil das bei den partizipativen Projekten in meinem Kunstbereich sehr wichtig ist, dass man da sehr verantwortungsvoll auch mit dem Wissen, das einem Menschen zur Verfügung stellen oder eben mit Objekten, Gegenständen, Räumen, Orten, dass das eine wichtige Rolle spielt, dass man da sich der Verantwortung, dass wir alle sich unserer Verantwortung bewusst sind. Und eine Frage geht mir durch den Kopf noch, diese Nachhaltigkeit ist ja auch so ein bisschen ein abgegriffenes Wort, und ich glaube, vielleicht sind wir schon, ohne dass wir es wissen, einen Schritt weiter, weil diese Bewegung der jungen Menschen, die Fridays for Future, also du sitzt hier auch neben dem Bundeshaus, und wenn die ab und zu ihre Camps hier aufbauen, siehst du die auch von deinem Fenster aus. Das finde ich, das entspricht ja eigentlich ganz genau dem, was du auch sagst, dass diese junge Bewegung eben nicht mehr eine Art Revolution und eine Anti-Bewegung ist, sondern dass diese Menschen, also ich habe verschiedene Fridays for Future Demonstrationen in Berlin besucht, und da war ich einfach wirklich überwältigt von dem Wissen, das die geholt haben. Das war so eine Art Think Tank vor dem Brandenburger Tor. Verschiedenste Wissenschaftlerinnen von Medizinen, eben über ja, Wirtschaftsleute, Energieforschung, Ökologie, Soziologie, die haben einfach da eine Palette, das würden andere gar nicht so hinkriegen. Und das fand ich so spannend, dass sich die Jugend sozusagen nicht sagt, wir wollen es anders haben, sondern wir wollen es in dem Sinne so machen, dass es nachhaltig so ist, dass wir unsere Welt weiterhin beleben können und darauf auf diesem Globus leben können. Und das merkst du das auch, dass junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vielleicht anders darauf ansprechen?
Ja, also vielleicht kurz beim Begriff eben Nachhaltigkeit kurz zu beginnen und dann zu den Fridays of Future zu kommen. Ich denke, Nachhaltigkeit als Begriff ist effektiv bedroht, dass er zur Worthülse verkommt. Alles ist nachhaltig und das hat damit zu tun, dass wir eigentlich als nachhaltig definiert haben, was ein guter Kompromiss zwischen der Umwelt, dem Sozialen und dem Wirtschaftlichen ist und dass wir diesen Kompromiss eigentlich raumzeitlich völlig offen gelassen haben. Und was passiert ist, dass eigentlich der wirtschaftliche Gewinn internalisiert wurde, die sozialen und ökologischen Kosten wurden immer externalisiert. Also das Konzept hat weitgehend eigentlich versagt. Als Leitstern, als Nordstern war er da, aber in der Umsetzung hat es nicht stattgefunden und der Begriff ist erodiert. Aber ich glaube, wir leben heute in einer Welt, und das ist das, was auch die Klimajugend wirklich begriffen hat, dass sie wahrscheinlich die erste Generation ist, die nicht mehr automatisch die Gegenwart fortschreiben kann in die Zukunft, dass diese Zukunft vielleicht sogar schlechter ist als die ihrer Eltern. Und damit auch gesehen und begreifen, dass die Nachhaltigkeit eben nicht mehr eine Frage ist, Wirtschaftswachstum oder Umweltschutz. Die Zeit heute ist, es ist entweder beides oder es ist nichts mehr von beidem. Weil wirklich eine ganz existenzielle Frage der Menschheit im Zentrum steht. Und das ist nicht eine Frage der Future Generations, 3-4 Generationen. Da hat die Wissenschaft auch klar aufgezeigt, die Weichen stellen wir in dieser Generation. Das ist heute, das ist in der nächsten Legislatur, das ist in den nächsten 10 Jahren, wo wir grundlegende Weichen stellen müssen. Das haben diese Leute sehr gut begriffen. Und in dem Sinn war auch für mich das natürlich ein sehr eindrückliches Phänomen. Also schauen wir uns an, von einer Person, Greta Thunberg, irgendwie im 18. Schulstreik auf 7,6 Millionen Protestierende, weniger als ein Jahr später in 184 Ländern von 195. Das ist eine unglaubliche Bewegung, das hat die Wissenschaft nie geschafft, diese Sensibilisierung ganz großflächig zu machen. Das ist fantastisch. Und gemeinsam mit dem Verständnis der Fragilität unseres Systems, wo wir drin leben, da schöpfe ich Hoffnung, dort sehe ich ein großes Potenzial, eine Kraft, die wir jetzt ganz zu Beginn erleben und die jetzt uns begleiten wird. Und da schöpfe ich wirklich auch Hoffnung auf Veränderung. Und gleichzeitig würde ich den Klimajugendlichen auch sagen, euer Slogan Follow the Science, der ist falsch. Follow the Science reicht nicht. Und nicht nur, weil die Wissenschaft eben immer noch zu 99% Probleme beschreibt und sich nicht um die Frage der Lösungen kümmert. Die Wissenschaft muss sich wandeln, sie muss Teil dieses transformativen Wandels sein. Der beginnt, aber ist noch ganz klein, der ist nur nischenmäßig und unser Institut ist eine minimal kleinste Nische. Es gibt noch ein paar andere Nischen, aber im Vergleich zum gesamten Wissen, das auf der Welt produziert wird, da werden über 2/3 von der Industrie, vom Privatsektor produziert und 1/3 ist öffentlich, aber diese öffentliche Forschung, dort gibt es noch eine Zerreißprobe zwischen sogenannter Grundlagen- und angewandter Forschung, eine falsche Dichotomie, aber auch das, ich würde behaupten, die Welt gibt sich nicht das öffentliche Gut Wissen, um mit den Herausforderungen umzugehen. Vielleicht noch ganz kurz, 2 wichtige Slogans, die mir sehr gefallen, in der Klimajugend sind, der eine heißt Climate Justice, zu verstehen, es geht hier nicht nur um den Planeten, sondern es geht um Gewinner und Verlierer, es geht um Verantwortung, geschichtliche Verantwortung, Möglichkeiten der Veränderung, eine extreme Ungleichheit und wenn wir diese Ungleichheit nicht überwinden können, dann können wir auch die Klimaherausforderung nicht überwinden. Das ist das eine. Und die zweite Einsicht, das ist der Slogan, System Change, not Climate Change. Also wir können nicht das Problem, das Symptom Klimawandel angehen, wenn wir eben nicht die Systeme verändern. Und das bringt uns zurück, was wir vorhin diskutiert haben. Diese Systemveränderung ist eine notwendige Bedingung. Und ich persönlich, wenn ich jetzt mit der Klimajugend spreche oder bei so Foren, was ich immer sage, fügt diese 2 Puzzleteile zusammen, System Change und Climate Justice. Und was daraus entsteht, ist eine Just Transformation, eine gerechte Transformation. Das muss das Ziel sein. Dort, in diesem Begriff, steckt für mich wirklich das die zentrale Vision.
Ja, und ich glaube, das schließt den Bogen ganz schön. Ich glaube, das wäre auch oder ist auch ein Slogan für die Kultur. Also wenn man die Theaterlandschaft, aber auch die Musik sich genauer anhört. Natürlich immer auch wie bei der Wissenschaft, nicht 100%, sondern ein gewisser Anteil davon oder eben auch die bildende Kunst, wie die sich gewandelt hat, dann sind wir da, glaube ich, auf einem ähnlichen Weg. Und ich möchte mich hier ganz herzlich bei dir bedanken für das interessante und sehr vielschichtige Gespräch. Vielen Dank dir, Peter Messer.
Vielen Dank auch für die spannenden Fragen.
Ja, und viel Erfolg weiterhin mit der Wyss Academy.
Wenn Sie Lust auf mehr haben, gibt es zu den Podcasts im digitalen Soundraum eine analoge Fortsetzung im gleichnamigen Buch Simone Zaug, Thoughts to Go, erschienen im Kerber Verlag und erhältlich im Buchhandel.